da war Felix Lobrecht gerade nach Marburg gezogen. Ich habe den bei einem Slam schon mal irgendwie gesehen, aber er hat irgendwie auch kein Wort mit mir geredet und ich fand ihn jetzt nicht direkt sympathisch oder irgendwie sowas. Ja. Und der kam dann aber irgendwie zu der Lesebühne und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen zu moderieren. Mhm. Und ich dachte mir erst so, ja, weiß ich jetzt nicht so. Also ich meine, wir haben uns irgendwie einmal beim Slam gesehen und ne, so wirklich sympathisch auf den ersten Eindruck war er mir nicht. Aber okay, was soll passieren? So, wir probieren es mal aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. 20, 30 Leute ist jetzt auch irgendwie nicht schlimm, wenn die eine Veranstaltung mal irgendwie wir uns da gegenseitig ins Wort fallen und die Moderation wird nicht so gut, was soll's. Und hab das dann halt einfach mal gemacht und dann hat es extrem gut funktioniert und wir haben super gut harmoniert. Hab dann irgendwie auch festgestellt, dass mein erster Eindruck da dann doch zum Glück irgendwie falsch war.
Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast
Marvin Ruppert.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Köln und mir gegenüber sitzt Fotograf Marvin Ruppert. Hi Marvin, wie geht's?
Gut geht's, danke. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut und erstmal vielen Dank vorab für deine Zeit und auch die Räumlichkeiten, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Man kann es ja schon ein bisschen erahnen, wo wir hier sind. Wir sind ja quasi an deinem Arbeitsplatz, ne?
Ja, genau. Das ist mein Studio.
Und das teilst du dir mit anderen Leuten oder wie bist du hier anzutreffen?
Ja, genau. Also wir haben eine Studiogemeinschaft. Das ist manchmal bin ich zweimal die Woche hier, manchmal alle zwei Monate, wie es halt irgendwie passt. So, manchmal mache ich ganz viel on Location oder live oder irgendwie sowas und ja, manchmal halt Studio-Shootings.
Jetzt kennt man ja dich und deine Arbeit, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, vor allem so von Touren mit Comedians und Musikern und so. Du sagst schon, du bist manchmal sehr viel unterwegs. Arbeitest du trotzdem auch ganz gerne im Studio oder wirklich so nur, wenn es sein muss?
Nee, voll. Also ich mag es wirklich exakt genauso gerne. So, also manchmal, wenn ich unterwegs bin, denke ich mir, ich hätte jetzt mal wieder Lust auf Studio. Und wenn es irgendwie viele Studiotage sind, dann denke ich mir auch jetzt mal wieder unterwegs, irgendwie auch ganz schön. Aber es ist wirklich so, ich finde es so der perfekte Mix eigentlich.
Und du bist ja auch noch als Dozent auch noch tätig an der Fotoakademie Köln, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Da bist du richtig informiert, genau.
Wie viel Platz oder wie viel Zeit nimmt das noch so ein?
Ach, das ist gar nicht mehr so viel. Das ist ja so eine Fotoakademie in Köln. Man kann da Fotografie studieren. Ich habe das auch gemacht. Und bin da jetzt quasi als Dozent geblieben und betreue halt jetzt im ersten und zweiten Semester so zwei Arbeitsaufträge jeweils. Das heißt, ich habe, glaube ich, pro Semester irgendwie vier Termine oder so. Also es ist ja so ein bisschen nebenbei.
Ja, macht dir das Spaß so jetzt quasi, dass man jetzt in einer Position ist, wo man das weitergeben kann, nachdem man wahrscheinlich jahrelang selber erstmal darauf hingearbeitet hat, ne?
Ja, auf jeden Fall, das mache ich total gerne.
Bis dein Alltag so aussah, den du jetzt hier ein bisschen zusammengefasst hast, gab es ja auch ein paar Umwege, um mal so ein bisschen auf deinen Werdegang zu schauen.
Sehr durcheinander.
Um mal zu schauen, wo das so anfing. Denn du bist ja eigentlich studierter Psychologe tatsächlich und warst auch schon als Buchautor tätig. Du hast eine Poetry Slam Vergangenheit. Wie kam alles zustande und wieso wurde es dann doch die Fotografie bei all den Möglichkeiten, die dir quasi offen standen?
Ja, du bist gut informiert. Ja, ich kann einfach mal erzählen, wie so abgelaufen ist. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Nordhessen, Melsungen. Das kennt man, wenn man entweder Handball mag oder irgendwie in Krankenhäusern arbeitet, weil da gibt es so eine Firma, ohne die Stadt mehr oder weniger nicht existieren würde. Die machen so Medizinartikel.
Mhm. Irgendwie so solche Unternehmen und so Handballvereine sind immer in so Städten, die man irgendwie nicht
kennt. Ja, genau. Wir genau. So brauchen Melsungen. Ja.
Aber ich wollte ihn
nicht
unterbrechen.
Nicht gesponsert. Ja. Ja, genau. Also ich bin dann irgendwie nach dem Abi bin ich dann studieren gegangen, Psychologie und habe das tatsächlich auch fertig gemacht. Habe noch ein Diplom irgendwo rumliegen, sage ich ganz gerne. Ich weiß wirklich nicht genau, wo es ist. Und wollte immer irgendwie einen festen Job machen. So, das war auf jeden Fall immer mein Ziel und dann ist einfach das komplette Gegenteil eingetreten. Ich habe so, während ich eigentlich schon scheinfrei war und nur noch Diplomarbeit hätte schreiben müssen, habe ich dann irgendwie Poetry Slam für mich entdeckt. Mhm. Und das war auch irgendwie ganz, ganz weird. Ich habe so ein Seminar gehabt in der Uni, da ging es so um Angststörungen und Konfrontationstherapien. Und wir hatten so eine Aufgabe in dem Seminar, wir sollten uns eine Störung suchen, die uns so zumindest ein bisschen nahe ist vielleicht. Und ich bin eher so damals auch mehr als heute wahrscheinlich, sehr zurückhaltend, tendenziell schüchtern und dann war dann halt so der nächste Schritt, soziale Phobie ist so das, was ich mir aussuche. Mhm. Und dann haben wir uns halt erarbeitet, okay, was kann man da machen? Konfrontationstherapie, sich in die Situation hereinbegeben, was kann man machen? Und ich dachte mir auch, ja, in Marburg, hier gibt es einen Poetry Slam, man kann da, es ist so eine offene Bühne, man kann halt einfach auftreten, ich schreibe jetzt irgendwie hier so eine 4-Minuten-Geschichte und stelle mich dann vor 200 Leute. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat mir das versehentlich so viel Spaß gemacht, dass ich das immer öfter gemacht habe und dann ganz viele Auftritte hatte und ganz viel rumgefahren bin und das dann quasi 10 Jahre lang gemacht. Und ich habe dann, glaube ich, für meine Diplomarbeit habe ich dann nochmal 4 Jahre lang gebraucht, weil ich einen lockeren Dozenten hatte, der dann irgendwie meinte, ja, also wenn es spruchreif ist, dann kannst du ja die Diplomarbeit mal anmelden, dann hast du noch ein halbes Jahr Zeit und bis dahin kannst du ja mal gucken. Und ja, so habe ich das dann halt gemacht und dann habe ich halt gemerkt, okay, man kriegt da irgendwie auch Gagen für, ist ja eigentlich ganz geil. Wow, 50 Euro für einen Auftritt und keine Ahnung, halben Tag durchs Land fahren oder sowas. Bisschen naiv vielleicht. Hab das dann aber tatsächlich so oft gemacht, dass ich halt so meinen Studentenlebensstandard damit echt ganz gut halten konnte. So. Also ich habe halt in meiner 180 Euro Miete Wohnung, WG da irgendwie gewohnt und kein Auto, keine Kinder, keine Verantwortung, so ging irgendwie mega easy.
Ja.
Und dann war ich auf einmal irgendwie freiberuflicher Autor, Bühnenkünstler, irgendwie sowas. So komplettes Gegenteil von dem, was ich machen wollte.
Also quasi aus einem Therapieansatz ist eine Karriere geworden, die du nicht geplant hast.
Aus einem, genau. So einem Selbsttherapieansatz, was auch immer.
Ja.
Ja, genau. Also das habe ich dann irgendwie ewig gemacht. Da hatte ich dann auch immer meine Kamera schon dabei. Ich habe auch in der Schule schon immer fotografiert. Ich habe so eine kleine Billigknipse gehabt, damit habe ich so auf so Klassenfeiern immer meine Mitschüler beim Kotzen fotografiert. So.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das hier auch stehen. Du hast ja mal ein Interview gegeben vor ein paar Jahren,
ja.
Auch in einem Podcast und da hast du das auch schon erwähnt, dass du
genau das?
deine Fotoanfänge quasi so Schulpartys, Abipartys waren und du Mitschüler beim Kotzen fotografiert.
Ja.
Also immer schon ein bisschen Humor dabei gewesen, kann man sagen, bei den Motiven.
Ja, kann man da jetzt zumindest reindichten, rückwirkend irgendwie.
Aber dann hast du quasi parallel zum Slam auch schon die ganze Zeit fotografiert. Das war so ein Mix daraus quasi so.
Ja, genau. Also ich habe halt die Kamera immer dabei gehabt. Ich habe so eine irgendwie immer mal wieder gewechselt, aber so eine kleine Kamera, manchmal mit Wechselobjektiven, manchmal ohne, die halt einfach so irgendwie in den Tourrucksack noch reingepasst hat. Dann unterwegs so ein paar Bilder gemacht und Backstage und dachte mir so, ja, Bühnenfotografie, das können andere besser, aber ich mache halt Backstage so ein bisschen. Und irgendwann haben mich dann die Slam-Kollegen gefragt, hey, kannst du nicht mal irgendwie, ich brauche Pressefotos, mal irgendwie ein Porträt von mir machen, ich gebe dir auch 50 Euro.
Ja.
Immer 50 Euro, merke ich gerade. Und dann habe ich das gemacht, ein bisschen häufiger gemacht und dann haben mich irgendwie Veranstalter gefragt, hey, kannst du nicht mal doch Bühnenfotos machen bei unserer Veranstaltung, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Weil das auch ganz gut funktioniert und dann habe ich irgendwie immer mehr Spaß am Fotografieren gehabt und das mit dem Auftreten hat mir schon immer noch so ein bisschen Spaß gemacht, ist aber weniger geworden. Und habe ich halt überlegt, also die sinnvollen Sprungbrett-Sachen, die man halt machen kann, sind irgendwie Soloprogramm, also Comedy, Kabarett, irgendwie sowas. Es gibt einige, die haben dann den Sprung in die Literaturszene geschafft, Bücher geschrieben. Gibt's auch so ein paar sehr erfolgreiche Leute, irgendwie so Marc-Uwe Kling zum Beispiel, kommt ja auch aus dem Poetry Slam. Oder was kann man noch machen? Ja, viele sind dann so ein bisschen, geben halt so viele Workshops neben, so Schreibworkshops, so ein bisschen in die pädagogische Richtung oder sowas. Und das war so alles nichts für mich. Also ich habe weder Solo noch als Autor, noch irgendwie als, ich bringe irgendwelchen jungen Leuten bei, wie man Gedichte schreibt, gesehen. Aber zum Glück hatte ich ja meine Kamera und bin dann halt irgendwie in die Fotografie gesprungen und zehre sehr doll immer noch quasi aus dem versehentlich aufgebauten Netzwerk von 10 Jahre Poetry Slam, weil wirklich viele Leute, die den Sprung halt machen, die kommen jetzt halt immer noch zu mir und fragen mich, hey, kannst du Pressefotos, Tourplakat, Live-Bilder irgendwie machen?
Jetzt haben wir ja gerade gehört, es sind sehr viele Zufälle zusammengekommen und das war jetzt nie so wirklich der Plan. Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Fotografinnen oder Fotografen interviewt und ich habe das Gefühl, das ist schon so die Sache, die alle irgendwie eint, dass alle irgendwie da so reinstolpern, es gibt keinen wirklichen Plan, man macht noch irgendwas anderes. Denkst du, das gehört so ein bisschen einfach zur Branche, dass man sich da so reinkämpfen muss und das jetzt nicht so ganz klar den Plan gibt?
Ich weiß nicht, ob es ein Muss ist, dass man nur erfolgreich ist, wenn man reinstolpert und keinen Plan hat oder so.
Ja.
Aber es stimmt schon, es kommt überdurchschnittlich häufig vor.
Ja.
So, weil es gibt echt viele, die sind ziemlich gut, aber da fehlt dann halt vielleicht so der eine Glücksmoment, dass man halt im richtigen Moment mal irgendwie mit den richtigen Leuten aufeinander getroffen ist, die dann einen weiterempfohlen haben oder irgendwie sowas. Gibt's leider. So ein bisschen gehört's dazu, aber so ein bisschen kann man's vielleicht auch forcieren, finde ich. So, man braucht halt, glaube ich, eine recht offene Einstellung, was Dinge mitnehmen und Dinge machen irgendwie angeht. Also ich habe, ich weiß nicht, so einen Zufall, der mir definitiv irgendwie rückblickend auch ziemlich viel gebracht hat, war, also ich habe so eine Phase, da habe ich wirklich pauschal gesagt, egal was kommt, ich mach's. Ja. So, ich sag zu allem ja, ist mir völlig egal was. Und in der Phase, da habe ich noch in Marburg gewohnt, da habe ich so eine kleine Veranstaltung organisiert, so eine Lesebühne in so einer kleinen Jazzkneipe. Wir hatten so 20, 30 Stammgäste, so mehr oder weniger, oder vielleicht nicht Stammgäste, aber es waren immer so 20, 30 Leute da oder so. Und es war immer nett. So, da konnte man dann halt irgendwie neue Sachen ausprobieren. Also im Prinzip das, was jetzt so das Comedy Open Mic halt ist. Und da war Felix Lobrecht gerade nach Marburg gezogen. Ich habe dann bei einem Slam schon mal irgendwie gesehen, aber er hat irgendwie auch kein Wort mit mir geredet und ich fand ihn jetzt nicht direkt sympathisch oder irgendwie sowas. Ja. Und der kam dann aber irgendwie zu der Lesebühne und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen zu moderieren. Mhm. Und ich dachte mir erst so, ja, weiß ich jetzt nicht so. Also ich meine, wir haben uns irgendwie einmal beim Slam gesehen und ne, so wirklich sympathisch auf den ersten Eindruck war er mir nicht. Aber okay, was soll passieren? So, wir probieren es mal aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. 20, 30 Leute ist jetzt auch irgendwie nicht schlimm, wenn die eine Veranstaltung mal irgendwie wir uns da gegenseitig ins Wort fallen und die Moderation wird nicht so gut, was soll's. Und hab das dann halt einfach mal gemacht und dann hat es extrem gut funktioniert und wir haben super gut harmoniert. Hab dann irgendwie auch festgestellt, dass mein erster Eindruck da dann doch zum Glück irgendwie falsch war und wir auch so persönlich irgendwie ganz gut uns verstanden haben. Und dann waren wir auch noch mehr oder weniger Nachbarn. Dann haben wir uns irgendwann zum Schreiben getroffen, noch eine andere Veranstaltung gegründet und so weiter. Und Felix ist ja dann doch so einigermaßen erfolgreich geworden in der, in der Comedy-Szene.
Kann man so sagen.
Was man so hört.
Ich glaube, das einigermaßen kann man auch streichen.
Ja, vielleicht. Er ist dann halt irgendwann nach Berlin gezogen, ich nach Köln. Aber trotzdem ist es halt immer noch so, immer wenn er irgendwie einen Tourfotografen braucht oder neue Plakatfotos oder irgendwie sowas, dann kommt er halt immer noch zu mir. Und das habe ich halt, wie gesagt, damals immer die Kamera irgendwie dabei gehabt. Er brauchte halt irgendwie seine ersten Pressefotos, die haben wir dann irgendwie in der Wohnung gemacht oder in Marburg an irgendwelchen Ecken oder ne, irgendwie sowas. Und überlege ich jetzt irgendwie immer noch, wenn ich damals gedacht hätte, so ja, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, kein Bock mit dir zu moderieren, ich mach das alleine. Tschüss.
Weiß ich nicht.
Dann wäre, glaube ich, einiges anders gelaufen. Ja. Also ich habe wahrscheinlich auch zu anderen Sachen ja gesagt, wo ich mir dachte, ja, okay, das hätte jetzt doch nicht sein müssen, aber manchmal.
Ich glaube, das ist aber so gerade im Kreativbereich oder im selbstständigen Bereich, kennen das viele, dass man am Anfang einfach zu sehr vielen Dingen ja sagt. Ja. Und manchmal ergeben sich dann ja auch einfach so, muss ja auch gar nicht immer dann die Person oder das Projekt sein, aber das ist dann vielleicht der Auslöser für was anderes und
ja, genau.
Hört. Manchmal kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, wer einen hört und nicht, wie viele einen hören.
Ja.
Ja, deswegen.
Ja, schöner Satz.
Ergibt sich dann manchmal ja so im Laufe in den folgenden Jahren. Ich wollte später eigentlich erst so ein bisschen über deine Arbeit mit Felix reden, aber jetzt hast du es ja so ein bisschen vorweggegriffen.
Ja.
Aber ja, aufmerksame Zuhörer haben jetzt vielleicht eh schon die Begriffe Marburg und Poetry Slam gehört und konnten dann so ein bisschen kombinieren, wie ihr euch kennengelernt habt, hast du jetzt schon erzählt. War dann auch direkt klar, jetzt hast du gesagt, du bist dann irgendwann nach Köln gezogen, er ist nach Berlin gegangen, Karriere kam ins Rollen, dass ihr trotzdem quasi weiterhin zusammenarbeitet. Also ihr seid jetzt auch nicht einfach Kunde und Dienstleister, sondern ihr auch befreundet einfach. Ne?
Ja.
Also war eigentlich direkt klar, du wirst auch weiterhin die ganze Zeit seine Projekte umsetzen visuell.
Ja, genau. Also man ist ja in beiden Jobs recht viel unterwegs. Also ne, Felix oft in Köln, ich dann auch für andere Sachen mal in Berlin und so. Und meistens knipsen wir dann einfach irgendwas oder trinken auch einfach nur einen Kaffee oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, Felix fühlt sich bei mir vor der Kamera so einigermaßen wohl und das ist, glaube ich, auch schon viel wert, weil ich weiß, es gibt auch viele echt gute andere Fotografen. Es gibt auch viele echt gute andere Fotografen, die Felix schon fotografiert haben. Das ist, glaube ich, auch generell jetzt gar nicht nur was Felix angeht. Ist, glaube ich, generell irgendwie auch einer der Punkte so, ne? Wenn Leute mal gute Erfahrungen mit dir gemacht haben, dann kommen sie halt wieder.
Mhm. Du hast selber auch mal gesagt, dass du dich vor der Kamera nicht sonderlich wohlfühlst. Ja, ist ja perfekt, lieber, dass ich dich hier in einen Videopodcast eingeladen habe.
Naja, ich bin lieber dahinter.
Aber das blenden wir einfach mal in der Zeit aus jetzt hier für die Stunde. Was glaubst du, wie schaffst du es denn, dass Leute sich bei dir vor der Kamera wohlfühlen? Weil das ist ja auch kein exklusives Phänomen, was du hast, dass man sich nicht direkt vor der Kamera wohlfühlt.
Ja. Also wenn immer ich es irgendwie unter Kontrolle habe, versuche ich das halt im Vorfeld schon so gut wie möglich zu regeln. Also wenn Leute zu mir ins Studio kommen zum Beispiel, ist, keine Ahnung, ist wirklich keine Geheimtricks oder sowas, ne? Aber ich gucke, dass Kaffee da ist, ich gucke, dass irgendwie was zum Snacken da ist, ich gucke, dass irgendwie Musik läuft, ich quatsche mit den Leuten irgendwie erstmal.
Kann ich alles bestätigen. Mit einem sehr frischen Eindruck von gerade.
Ja, siehst du? Ich quatsche mit den Leuten irgendwie erstmal. Oft haben wir irgendwas gemeinsam. Entweder wir kennen uns sowieso schon oder kennen die gleichen Leute oder sind schon mal irgendwie in dem gleichen Laden aufgetreten und ich erzähle halt irgendwas von früher mal kurz. Irgendwie sowas. Das ist irgendwie so das eine. Und dann geht's halt meistens irgendwie so locker erstmal los, wenn wir die Zeit haben zumindest. Das nächste ist, ich guck, dass alles schon ready ist vorher, dass ein Licht irgendwie aufgebaut ist, dass das Setting aufgebaut ist, dass wir im Vorfeld sogar schon drüber geredet haben, was wir machen mit Beispielfotos, mit keine Ahnung, Ideen, wir quatschen drüber, wir einigen uns vorher, okay, was wird's? Ich zeig den Leuten vorher, also wenn die mich noch nicht so richtig kennen, ich schicke den Leuten vorher einen Link mit Beispielfotos, guck mal, Studiofotos bei mir aus den letzten Jahren sehen so aus, dann wissen sie, was sie erwartet. Ich fotografiere in den Rechner rein, ich habe direkt bei den ersten Fotos im eingerichteten Licht und so weiter, da ist dann auch schon so ein kleiner Look drauf, dass es halt nicht irgendwie das graue, flaue RAW ist, sondern schon ein Bild, was auch direkt schon mal nach was aussieht. Und wenn die ersten Bilder schon mal nach was aussehen, dann ist auch gut. So. Mhm. Ja, ich mache irgendwie dumme Witze, ich alber ein bisschen rum mit den Leuten. Ja. Und eigentlich im Idealfall ist es einfach eine nette Zeit und zusätzlich sind ein paar gute Fotos rumgekommen.
Okay. Also es ist quasi so, das Fotografieren eingebettet in eine größere Session, die man oder eine größere Zeit, die man einfach miteinander verbringt, quasi, dass sich nicht so sehr nach Arbeit anfühlt. So quasi.
Ja, genau, ja. So ein bisschen.
Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, du bist eher etwas ein zurückhaltenderer Typ. Glaubst du, das bringt, also das dient dir auch oder ist dir dienlich, wenn du viel auch auf Tour bist, weil so die besten Fotografen, die bekommt man ja nicht unbedingt mit, sondern die schwirren ja einfach rum und später hat man dann 100 gute Bilder quasi. Mhm.
Also wurde mir auf jeden Fall schon mal zurückgemeldet, dass das gerade jetzt irgendwie bei Live und Reportage auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielt.
Ja. Denn wenn man sich dein Instagram-Profil anschaut, um auch nochmal darauf zurückzukommen, dann fällt ja auch auf direkt, dass du zum Großteil Menschen fotografierst. Mhm. So, und natürlich viel mit Künstlern, auch im Musikbereich, bei Konzerten. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber warum fotografierst du so gerne Menschen?
Das ist eine banale Frage, aber ich habe keine gute Antwort drauf.
Kannst du auch eine banale Antwort drauf geben?
Ich mag die Interaktion. Weiß nicht, also ich finde es spannend, Leute kennenzulernen oder, weiß nicht, mit Leuten, die ich vielleicht auch länger nicht gesehen habe, aber schon kenne, irgendwie Zeit zu verbringen aus, ja. Weiß nicht, also ich mache auch, wenn ich im Urlaub bin, habe ich auch meine Kamera dabei. Und wenn die Landschaft irgendwie schön ist, mache ich ein Bild davon, aber irgendwie reizt mich das nicht. Mhm. So. Also, ne, ich weiß, da gibt's andere, die das total reizt und die da auch irgendwie wahnsinnig geiles Zeug machen. Vielleicht habe ich auch nicht die Geduld dafür, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist der Reiz auch, dass vielleicht ein gutes Foto auch einfach eine Interaktion ist. So. Also, dass nicht nur ich mache ein Foto von einer Szene und dann sieht's im besten Falle gut aus, sondern dass das so ein eher irgendwie so ein Miteinander ist. Also, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, so ein Porträt ist immer. Ist nicht ein Foto der Person, sondern es ist quasi ein Foto der Interaktion zwischen der Person, die fotografiert ist, und dem Fotografen oder der Fotografin.
Also, dass man aus dem Foto quasi auch Interaktion und Dynamik rauslesen kann. Dass nicht einfach nur ein Abbild von etwas gerade ist.
Ja, ja. Genau.
Ja, man findet echt wenig Gebäude, sag ich mal, auf deinem Profil oder auch auf deiner Website. Es gibt ein Story-Highlight, wo du mal so ein bisschen durch Köln geschlendert bist und so ein paar Gebäude fotografiert hast.
Ich habe länger nicht gemacht, ja.
Aber sonst sind es echt zu 99% würde ich sagen Menschen. Aber egal, ob es jetzt Menschen oder dann ausnahmsweise mal Gebäude sind, mittlerweile ist ja auch eine klare Handschrift so in deinen Fotos zu erkennen. Wie würdest du selber deinen Style beschreiben, wenn du es zusammenfassen müsstest? Und wie lange hast du so gebraucht, den zu finden? Kann man das überhaupt forcieren oder ergibt sich das mehr so?
Keine Ahnung. Also ich habe lange Zeit gesagt, mein Stil ist, aber jetzt mehr so bei Reportage wahrscheinlich so, irgendwie teilnehmend. So. Also da kommt vielleicht dieses Interaktionsding irgendwie wieder mit rein. Aber so, ja, weiß nicht, fotografische Handschrift ändert sich ja irgendwie auch. Wenn ich mir jetzt Fotos von vor 2, 3, 5, 7, 10 Jahren angucke, dann sieht es auch irgendwie noch ganz anders aus. sind ja auch viele unterschiedliche Sachen, die mit reinspielen. Also die Art und Weise, wie man fotografiert, jetzt rein technisch, wie man mit Licht irgendwie umgeht, dann aber irgendwie auch Bearbeitung, das ist ja auch dann viel irgendwie Look und so. Also ich habe es irgendwie auch manchmal, dass ich gerade so bei Studio-Shootings habe ich es manchmal so, dass ich dann irgendwie meiner Assistentin oder einem Assistenten irgendwie meine zweite Kamera in die Hand drücke und sage, hey, wenn du magst, mach mal irgendwie so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos. Und die bearbeite ich dann meistens irgendwie auch noch selber und dann sehen die am Ende eigentlich auch meistens aus wie meine. Also das spielt da irgendwie auch noch mit rein. Es sind irgendwie viele Aspekte, die finde ich so zu dem zum Stil oder zur Handschrift irgendwie dazugehören. Ich glaube, so bei Studio-Fotos ist eine Sache, dass das Licht bei mir auf jeden Fall eine riesengroße Rolle spielt, weil ich ganz viel mit Licht irgendwie rumexperimentiere, mit wo fällt Licht hin, wo fällt kein Licht hin, Schatten, bunte Farben, die sich irgendwie durchmischen und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was ich wirklich viel mache, woran man das vielleicht so ein bisschen erkennen kann, aber sonst. Es ergibt sich halt mit der Zeit, ne? Also man fotografiert viel, ich will nicht mehr ich sagen. Also ich fotografiere viel, aber wahrscheinlich geht es anderen auch so. Ich fotografiere richtig viel. Ich mache dann auch meistens schnell was mit den Bildern. Ich habe so extrem viele Bilder, die ich auch einfach nicht zeige, weil ich nicht dazu komme. Was ich
und die blenden wir jetzt an.
Alle. Genau. Ich gucke halt, dass ich so fotografiere und bearbeite und so weiter, wie es mir halt gefällt. Und das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen beeinflusst von, was mir halt gerade so gefällt, was ich halt sonst irgendwie so sehe. Ja. Bei anderen Fotografen, Fotografinnen, bei, weiß nicht, Filmen, Serien. Ich habe neulich, wie ist diese Serie nochmal? Genau, Ripley auf Netflix habe ich geschaut.
Ich bin nicht so drin in Serien, deswegen, ich weiß leider gerade nicht.
Ja, also ist ja egal. Basiert auf dem Buch und auf dem, also ursprünglich ist ja ein Buch, der talentierte Mr. Ripley. Mhm. So, der fantastische war Mr. Fox. Der talentierte Mr. Ripley und die Serie ist großartig, die ist komplett in Schwarz-Weiß, die ist mit total expressivem Licht und das hat mich in den nächsten Wochen dann total beeinflusst. Da habe ich fast nur Schwarz-Weiß fotografiert, sowas. Lass mich gerne beeinflussen und versuch's dann halt auch irgendwie umzusetzen.
Abgesehen von jetzt beispielsweise dieser Serie, was dann ja so auch ungeplant geschieht, weil man die einfach guckt und denkt, ah, das sieht fresh aus.
Ja.
Gibt's auch so bestimmte Fotografen, die so Inspirationen für dich waren, die dich beeinflusst haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, sehr bei den Klassikern, also bei den, ich weiß nicht, ob man sie in der Fotografie auch schon alte Meister nennt, aber so Irving Penn finde ich irgendwie ganz großartig, der so super reduzierte Porträts irgendwie macht. Ganz andere Richtung. Es gibt einen Fotografen, der ganz fantastisch ist, Gregory Crutzen. Der hat immer so riesengroße Szenen gebaut und inszeniert, die quasi wie so völlig übertriebene Filmszenen irgendwie wirken. Da habe ich mir mega viel Inspiration geholt. Hab so auch im Studium, im Diplom irgendwie eine Serie so in seinem Stil irgendwie gemacht. Macht das jetzt auch noch ab und zu, wenn sich's irgendwie auch für Jobs mal ergibt oder so. Ich mag total gerne nicht alles, aber eine bestimmte Schaffensphase von Bruce Gilden.
Den habe ich hier auch stehen. Den hast du mal genannt.
Den habe ich genannt, ah, ja, okay.
Die anderen nicht. Das genau. War der einzige Name, den du genannt hast.
Ja, also von dem gibt's irgendwie eine sehr prägende Serie, die heißt A Beautiful Catastrophe. Da ist ja so ich weiß nicht, wann es war, 80er Jahre oder sowas, durch die Straßen von New York gelaufen mit einer kleinen Kamera und einem Blitz in der Hand. Und ja, es war irgendwie es war so ein bisschen Street-Fotografie, aber super nah dran. Und er hat die Leute dann auch irgendwie so ein bisschen hinterrücks ins Gesicht geblitzt, ohne dass sie es vorher irgendwie auch gemerkt haben und so weiter. Das fand ich irgendwie auch krass. Ich glaube, das sind so die größten Inspirationen.
Es ist jetzt wahrscheinlich sehr schwer zu sagen, aber fallen dir auf Anhieb Favorite-Fotos von dir ein? Gibt's so irgendwelche Motive, wo du immer weißt, nach all den Jahren noch, das sind so mit meine Lieblingsfotos von mir selbst?
Ja, ich musste neulich ein paar raussuchen, deswegen weiß ich es gerade.
Ah, perfekt.
Oder die vielleicht recht prägend waren oder irgendwie so. Also ich habe zum Beispiel eins, zwei von Felix sind dabei. Das ist so eins, das haben wir bei der Premiere von Hype, glaube ich, gemacht. Oder war das bei Hype? Ja, ich glaube, es war bei Hype. Da ist er quasi immer, wenn die Show vorbei war, hat er dann irgendwie das Mikrofon fallen lassen und ist dann so irgendwie in die Luft gesprungen.
So, All the Way Up.
All the Way Up, ne? Genau. Ja. Fat Joe war das, ne? Glaube ich.
Mhm.
Ja. Und genau, da habe ich irgendwie, ich glaube bei der Premiere war es auch schon, habe ich irgendwie ein Bild gemacht, da war ich wirklich mit auf der Bühne, hinten zentral, habe gekniet und habe dann ein Foto gemacht, wo er halt gerade so diesen Jump macht und habe so im exakt richtigen Moment und war dann auch der Kronleuchter von, was war das für eine Location in Berlin? Egal. Das mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Noch ein anderes auch von ihm, da haben wir irgendwie auch so beim Spaziergang in Köln einfach ein kleines bisschen geknipst, habe ich seine Pfützenspiegelung fotografiert und das Bild dann hinterher umgedreht. Das ist glaube ich auch auf meiner Homepage. Oder du kannst es vielleicht hier einblenden.
Die können wir dann wirklich einblenden.
Ja. genau, das auf jeden Fall. Und dann noch eins aus meiner Diplom-Serie. Da habe ich ja, wo ich gerade meinte, dass so Gregory Crutzen auf jeden Fall auch einer meiner Inspirationen ist, habe ich ein Bild inszeniert in einem Hotel, wo irgendwie ein bügelnder Batman eine Rolle spielt. Ja, egal, also ich glaube, ich quatsch das jetzt zu beschreiben. Guckt's
euch an. Glaube, ich hab's. Ist es auf deinem Instagram?
Kann sein, ja.
Ja, ich glaube, da habe ich es mal gesehen.
Ja. Ja. Das mag ich, also da bin ich auch mega happy immer noch mit dem Bild, auch wenn es jetzt, glaube ich, auch schon wieder 5, 6 Jahre alt ist. Ja, auch sind irgendwie einige. So, ich habe zum Beispiel, gerade habe ich noch eins im Kopf, von David Kebekus.
Mhm.
Total simples Bild, wie er einfach auf so einem Hocker im Studio steht. Das ist so ein Lieblingsbild von mir, weil wir haben uns irgendwann mal auf einen Kaffee zusammengesetzt, weil er mich angefragt hatte, sein Plakat zu fotografieren. Und das war für überragend. Und wirklich so der erste Gedanke, den ich hatte, war dieses überragend, so Understatement-mäßig oder vielleicht auch als Bildwitz so zu übertragen, okay, er stellt sich einfach auf den Hocker und dann überragt er ja alles so. Und das war das allererste Bild, was ich im Kopf hatte und wir haben es gemacht und es sah sofort so aus, wie ich es mir vorgestellt habe und dann das Plakat war auch genauso, wie ich es von Anfang an irgendwie im Kopf hatte. Deswegen ist mir das irgendwie auch so in Erinnerung geblieben. Ja.
Du machst ja jetzt mittlerweile auch viele Tourplakate, jetzt hast du gerade schon gesagt, bei David Kebekus.
Ja.
Dass du quasi den Titel im Foto ein bisschen so umsetzen wolltest.
Mhm.
Ich musste da irgendwie jetzt gerade so direkt an so Musikvideos denken, weil ich bin ja so sehr in Deutschrap drin.
Mhm.
Und da war es, glaube ich, so in den 2000er, 2010er Jahren auch voll das Ding, dass man voll auf den Text einfach als Bild umgesetzt hat, was manchmal dann noch so ein bisschen quatschig wirkte und dass man dann irgendwann vielleicht ein bisschen mehr auf die Metaebene gegangen ist und mehr auf Ästhetik geachtet hat. Entscheidest du das total individuell, ob du den Titel umsetzen willst oder wie gehst du an so ein Tourplakat ran oder hängt das auch davon ab, kommt der Künstler schon mit einer konkreten Idee auf mich zu oder die Künstlerin?
Mhm.
Wie bist du da in den kreativen Prozess involviert?
Ist es mal so.
Mhm.
Also es kommt vor, dass Leute sagen, okay, das ist der Titel von meinem nächsten Programm, ich habe noch keine Ahnung, wie es aussehen soll und dann gehe ich so ein bisschen ins Brainstormen rein. Ich versuche immer, wenn ich es umsetze, jetzt nicht den direkten Weg zu gehen. Da habe ich tatsächlich eine Schreibübung aus den Slam-Workshops, die ich mir heute immer noch beim Brainstorming so ein bisschen zu Herzen nehme. Ist eigentlich eine ganz geile Übung. Da wird einem ein Thema vorgegeben und dann soll man so eine Minute lang einfach assoziativ alles aufschreiben, was einem dazu einfällt. Und dann soll man zu dem Thema ein Gedicht schreiben und zwar ohne ein einziges der Worte, die man aufgeschrieben hat.
Okay.
Das heißt,
das klingt nach einer Übung, ja.
Die offensichtlichen direkten Ideen, die man als allererstes hat, einfach direkt streichen und dann gucken, was einem dann noch einfällt. Und dann kommt man so ein bisschen ins, man kann so ein bisschen um die Ecke gedacht, im übertragenen Sinn und so weiter. Und dann kann man manches vielleicht auch noch besser so als einen Bildwitz irgendwie verpacken. Also jetzt ist, David Kebekus überragend relativ simpel irgendwie, aber es wäre jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht das Bild, was man bei überragend irgendwie vor Augen hat. So, also sowas versuche ich dann immer. Genau, also da hatte ich zum Beispiel die Idee und hat dann mit ihm drüber gequatscht und er fand's cool und dann hat das geklappt. Manchmal habe ich so, dass Leute mit einer sehr konkreten Idee schon kommen und ich überlege einfach, okay, wie kann man die fotografisch noch ausgestalten? Wie kann man es halt irgendwie wirklich gut auf den Punkt bringen? Das klappt zum Beispiel ziemlich gut eigentlich immer, wenn ich mit den 4 Feinden arbeite. Den Alex hast du ja auch schon als Interviewpartner gehabt. Ja. Der war auch gerade wieder hier im Studio fürs nächste Programm.
Ja, ganz liebe Grüße an Alex.
Genau, Shoutout. Noch nie Shoutout gesagt. Naja. bei denen ist es oft so, die kommen mit einer relativ konkreten Idee und dann überlegen wir gemeinsam, okay, wie machen wir das jetzt idealerweise? Ja. Wie setzen wir es um? Dazwischen gibt es dann irgendwie alles.
Jetzt hast du ganz am Anfang ja gesagt, du machst mittlerweile auch ganz gerne so Studiofotografie, aber ist so Tour schon auch wichtig, damit Studio Spaß macht? Also ist Tour noch so dein Steckenpferd, wo du sagst, da fühle ich mich am wohlsten?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich wirklich nur Studio machen würde, das würde mir irgendwann zu langweilig werden. Ja, also es muss sich so ein bisschen die Waage halten.
Wie kann man, also jetzt mit Felix zum Beispiel, hast du ja schon mehrere Touren gemacht, wie kann man sich so den Touralltag mit ihm dann so vorstellen? Musst du quasi ab morgens immer die Kamera zur Hand haben oder wie läuft das so ab?
Nee, ist ganz entspannt eigentlich.
Ja.
Also ich glaube, es ist einigermaßen besonders, dass ich wirklich so oft dabei bin. Also jetzt die letzte Tour All You Can Eat habe ich einfach von, ich weiß nicht genau, paar 80 Termine gab es, glaube ich, habe ich 62 begleitet.
Ah, okay. Ja.
Und,
also war es fast auch schon deine Tour dann irgendwie.
Also ich konnte zumindest mitsprechen, auf jeden Fall. Habe aber immer noch gelacht über die Witze. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich habe auch Shows fotografiert mal als Auftrag, die ich irgendwie nicht so geil fand. Da dachte ich schon, okay, das gehört dazu. So. Also da könnte ich jetzt, glaube ich, nicht länger auf Tour mitfahren, wenn ich es irgendwie inhaltlich nicht gut finde. Aber 62 Mal dabei, da sind Bühnenfotos ja offensichtlich irgendwann gar nicht mehr wichtig, weil da ist halt ein Mann mit einem Mikrofon auf der Bühne und der hat irgendwie am nächsten Abend vielleicht ein anderes Hemd an. So, und das Bühnenbild ist dasselbe und so weiter. Und ja, die mache ich dann, die Bilder, und lade die dann hoch, und Felix hat dann irgendwie immer am selben Abend direkt nach der Show schon mal so ein paar Fotos so als hey, danke Ulm, ihr wart super, irgendwie in die Story gepackt, und die Leute, die Support gespielt haben, jetzt bei der letzten Tour war es Phyllis Taschstein, die haben dann die Bilder halt auch irgendwie gerne gerne genutzt und auch bekommen und so. Und hauptsächlich war es dann aber so dieses zusammen unterwegs sein, und ich habe halt immer irgendwie mehr oder weniger eigenmächtig entschieden, was und wann und wie ich fotografiere, und ich habe halt einfach so eine kleine Kamera dann umhängen gehabt irgendwie. Irgendwie so eine kleine Fuji-Kamera, die jetzt alle haben. wenn man da so schön zwischendurch schnappschussmäßig irgendwie fotografieren kann.
Ein sehr bekanntes, wiederkehrendes Projekt ist ja auch, an dem du mitwirkst, das Cover für Gemischtes Hack, was sich einmal im Jahr immer zur neuen Staffel ändert. Wie ist es so, wenn man drüber nachdenkt, dass eigentlich seit Jahren wöchentlich Millionen Leute deine Fotos quasi sehen? Macht man sich da manchmal noch Gedanken drüber?
Ja, voll, das ist krass.
Ja.
Ja, ist mega. Also ich freue mich auch riesig, dass es quasi mehr oder weniger selbstverständlich geworden ist. Okay, es ist neue Staffel geht los, wir brauchen ein neues Foto, lass mal einen Termin machen.
Ja.
Lass mal was überlegen, was wir jetzt fotografieren.
Dann müsste es ja jetzt wieder kürzlich soweit gewesen sein, oder?
Ja, genau. Ja. Demnächst geht's los.
Okay, dann würde ich sagen, genug zu Comedy, es sei denn, du möchtest noch was dazu sagen. Oder hast du gerade noch was?
Gerade fällt mir nicht mehr so viel ein.
Richtig zu einfällt.
Nee.
Genau, wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Ich würde aber gerne noch auf zwei ganz andere Shootings kurz einmal mit dir blicken.
Bin gespannt.
Mir als großen Deutschrap-Fan ist natürlich direkt dein Shooting mit Elvir Omerbegovic aufgefallen, was du umgesetzt hast. Für den Spiegel war es ja im vergangenen Jahr.
Ja.
Für alle, die nicht kennen, Elvir ist quasi eine der einflussreichsten Label- und Management-Persönlichkeiten so im deutschen Hip-Hop, hat in den letzten 20 Jahren Kollege Casper, Genetik, 12.7 das und auch Rin als erster gesigned, teilweise bei Selfmade Records, dann bei Division, bevor sie dann alle zu Stars wurden.
Ja,
also hat auf jeden Fall immer einen guten Riecher gehabt. Wie kam das Shooting zustande, beziehungsweise hattest du vor allem auch Elvir und sein Lebenswerk vorher auf dem Schirm?
Nee, gar nicht. Also es kam, ich weiß tatsächlich nicht genau wie, also der Auftrag kam vom Spiegel.
Ja.
Ich würde ganz gerne wissen, wie ich bei denen auf dem Schirm gelandet bin. Ich schätze mal, es liegt irgendwie daran, dass sie mal irgendwann Bilder von Felix oder von Jasmina Kuhnke oder Hazel oder Thomas Spitzer oder irgendwie so hatten die schon mal angefragt, und vielleicht irgendwie deshalb. Und Shooting war dann eben in Düsseldorf, das ist ja hier von Köln nicht weit. Die hatten mich angefragt, das war recht kurzfristig, glaube ich, so 1-2 Tage vorher, so läuft es bei denen immer. Und ich kannte ihn tatsächlich nicht vorher. Also ich habe dir ja vorhin auch schon erzählt beim Aufbauen schon, dass ich so im Hip-Hop eigentlich gar nicht so zu Hause bin. Also ich höre es manchmal gerne, aber ich kenne mich nicht aus.
Auf Tour muss es wahrscheinlich zwangsläufig sein.
Auf Tour ganz, ja, genau. Aber ich könnte jetzt nichts irgendwie wiedererkennen oder rezitieren oder was auch immer. Ich habe mich dann halt so viel informiert, wie es irgendwie ging. Ne? Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich, wie du es irgendwie bei den Podcasts irgendwie auch machst, also ne, ich habe viel gegoogelt, Interviews gelesen, Interviews gehört, geschaut, ob es bei YouTube irgendwie Videoaufzeichnungen gibt, um zu gucken, okay, wie wirkt er so, wie bewegt er sich, wie interagiert er und so.
Hast du wahrscheinlich ein Interview mit Aria zufällig gesehen von Apple Music? Ich glaube, es war eins der größeren.
Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil das Shooting war nämlich sogar schon vor 3 oder 4 Jahren.
Ach so, okay, dann nicht, weil das Interview kam später raus.
Ja, genau.
Fällt mir nur gerade ein, weil es ist ein guter Freund von mir, schöne Grüße an Aria, und der hat den Elway mal interviewt in seinem Format. Und ich glaube, es gibt halt nicht so viele Video-Interviews von ihm, deswegen dachte ich, vielleicht hast du das gesehen. Aber gut, das Shooting, es ist 4 Jahre alt, das Shooting. Oder drei oder vier Jahre,
ich glaube.
Und es wurde letztes Jahr aber quasi erst verwendet.
Ja, genau, es war irgendwie ursprünglich, was, glaube ich, für eine andere Story. Und die kam aber doch nicht, oder es kam, ist ja, also bei den Magazinen ist ja immer so, wenn dann im Weltgeschehen irgendwas Relevantes passiert, dann braucht eine andere Story mehr Platz und dann fällt halt eine andere raus oder so.
Ja.
Genau, aber sie hatten die Bilder halt, und ich meine, ich habe die abgeliefert und die haben meine Rechnung bezahlt und dann dachte ich, oh, wir haben ja diese Bilder. Nee, das klingt jetzt so, als ob meine Bilder der Grund waren, nochmal ein Interview mit ihnen zu machen, sowas wahrscheinlich nicht, aber ja, genau, deswegen, so kam das halt dazu, dass das Shooting wirklich irgendwie 2 Jahre vorher oder 2, 3 Jahre vor dem vor der Veröffentlichung war. Aber war cool. Also es war auch mit mein erster Job, glaube ich, für so ein Magazin, und ich wollte das eigentlich immer ganz gerne machen und hatte immer auch so auf meiner To-Do-Liste noch stehen, okay, ich will mal vorsprechen bei denen, ich will mal einen Mappentermin machen. Ich habe nie Mappentermine oder sowas gemacht. Da bin ich, glaube ich, auch, habe ich, glaube ich, echt Glück, dass ich jetzt trotzdem ab und zu auch für Magazine fotografieren darf. Wollte das immer mal machen, und irgendwann kam die Anfrage dann trotzdem, ohne dass ich das gemacht habe. Und ich war aber mega aufgeregt, weil bei diesen Magazin-Shootings ist es halt eher so, weil es ja meistens auch irgendwie Persönlichkeiten sind, und je größer und berühmter die Persönlichkeiten sind, desto weniger Zeit ist dann irgendwie auch meistens vorhanden. Das heißt, ich habe mich massiv vorbereitet, ich habe irgendwie nicht mehr gut geschlafen die Nacht davor, weil ich noch 1000 Ideen hatte und vielleicht sollte ich irgendwie das noch machen und vielleicht sollte ich irgendwie dieses Licht noch mitnehmen und so weiter. Und dann hatten wir doch erstaunlich viel Zeit und haben mega viele Fotos gemacht, und es war ein echt interessanter Termin und ein sehr spannender Mensch.
Ja, er hat auf jeden Fall einiges zu erzählen, auf jeden Fall, was ihm passiert ist, die ganzen Jahrzehnte und eine sehr goldplattenreiche Kulisse und Platinplatten etc.
Ja, die habe ich natürlich mitgenommen.
Ja, genau.
Fotografisch nicht, ich habe nicht mitgenommen.
Hast du noch eine? Ja. Der hat so viele, ich glaube, da hättest du auch eine mitnehmen können, wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Dann noch ein weiteres Shooting für ein Magazin, in dem Fall für den Stern statt für den Spiegel, war mit Friedrich Merz.
Ja.
Eine ganz andere Persönlichkeit jetzt. Ich habe da so ein bisschen die Kommentare gelesen. Musstest du dir auch so ein bisschen Kritik für anhören?
Ich habe das sowas von nicht kommen sehen. Ich bin da komplett naiv rangegangen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie sehr hast du damit Kritik gerechnet? Oder also hast du da vorher dir überhaupt Gedanken drüber gemacht oder selber mit dir gerungen, willst du was machen oder nicht? Oder wie lief das dann ab? Und wie bist du dann noch mit den Reaktionen dazu umgegangen?
Ja, das war auf jeden Fall auch sehr prägend. Also der Anruf kam auch tatsächlich einen Tag vorher. Das ist bei den Magazinen meistens so. Hättest du morgen Zeit, die Fragen am ersten, hättest du morgen Zeit? So, bevor sie sagen, wie es geht.
Ja.
Und Zeit hätte ich. Okay, also, es geht um Friedrich Merz. Hättest du immer noch Zeit? Und ich habe irgendwie kurz drüber nachgedacht, dachte, habe ich. Ich fände es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir nicht groß drüber Gedanken gemacht, also der ist politisch relativ weit weg von mir. Ich habe mir aber nicht groß Gedanken drum gemacht, weil ich keine Promo-Fotos für Merz machen sollte, sondern weil ich für ein journalistisches Magazin journalistische Bilder machen sollte. Und ich da an dieser Art des Fotografierens auch voll meinen Spaß gefunden habe. Und in dem Fall war es dann eben auch tatsächlich so, du hast wahrscheinlich so 5 bis 10 Minuten Zeit. Und vielleicht geht's auch um ein Cover. Ich dachte, okay, gut. Der Druck ist da.
Ist eine Ansage. Auch wahrscheinlich wieder eine kurze Nacht gewesen.
Da habe ich auch nicht viel geschlafen, stimmt. hab dann auch irgendwie versucht, alles Mögliche über ihn rauszufinden. Aber ich habe ehrlicherweise auch irgendwann aufgehört, weil über ihn gibt's einfach so viel.
Gibt's mehr als ein Interview auf jeden Fall.
Ne? Also ich meine, der taucht ja allein, weiß nicht, 3-mal im Jahr als auf dem Cover von irgendwelchen Magazinen auf. Ne?
Und gerade jetzt die letzten Jahre nochmal.
Also jeden
Tag in den Medien.
Ja,
logischerweise.
Genau. Ja, aber so kam da irgendwie die Anfrage zustande. Und wie gesagt, weil es da so dieser journalistische Winkel halt ist, habe ich da auch nicht lange drüber nachgedacht, das zu machen. Und genau, also Shooting lief dann auch so ab. Wir hatten 7 Minuten insgesamt. Und ich bin dann mit meiner Assistentin dahin. Das war im Rahmen von der, was war es, Grundsatzprogrammvorstellung.
Das war irgendeine CDU-Veranstaltung.
Das war eine CDU-Veranstaltung, ja. Genau. CDU-Veranstaltung in Köln im Gürzenich. Und ich kannte die Location, weil ich witzigerweise kurz vorher da eine Veranstaltung fotografiert habe und habe schon 1000 Ideen gehabt, was ich machen könnte. Und dann kam ich an und dann hieß es, ja, wir haben diesen abgesperrten Bereich. Und dann dachte ich, okay, gut, dann fange ich jetzt mal neu an mit Ideensuche. Aber ich war halt irgendwie so 1-2 Stunden vorher da und habe dann eben mit meiner Assistentin zusammen da irgendwie alle diverse Fotospots dann irgendwie innerhalb dieses abgesperrten Bereichs mir noch überlegt, Lampen aufgebaut, ein bisschen kreatives Licht gesetzt und so weiter. Alles durchfotografiert, Einstellungen notiert und so weiter, dass wir ihn dann halt wirklich, wenn er da ist,
das alles ready
ist. Wir machen jetzt hier 2 Bilder, ja. wir machen da 2 Bilder, dann gehen wir nochmal kurz die Treppe hoch und dann sind wir fertig. So. Und das hat dann auch tatsächlich ziemlich gut funktioniert und ja, Cover ist es nicht geworden, was ich nicht schlimm finde. Also ich hätte mich wahrscheinlich, also ich hätte mich schon gefreut, wäre natürlich geil, jetzt noch kurzer, also einer der ersten Magazinjobs dann direkt Cover. Ist dann halt eine Illustration geworden, wo er sich von so einem Hubschrauber auf das Kanzleramt runter abseilt.
Ach so, er war schon Cover-Thema, aber
er war nicht deine Bilder. Genau, okay. Genau. Aber sie haben sich halt für eine Illustration statt für ein Foto entschieden. Genau, und dann habe ich halt, ach stimmt, genau, ich habe auch noch ein bisschen Reportage dann gemacht auf dieser Veranstaltung. Ja. Genau, und dann kam das halt raus und ich war stolz und habe dann auch bei Instagram irgendwie ein paar dieser Bilder, ein paar der veröffentlichten und auch noch ein paar andere irgendwie hochgeladen. Auch irgendwie Text dazu geschrieben, so, ne, das ist im Auftrag für den Stern gewesen und so weiter. Und dann kamen aber so die ersten Kommentare, oh, wie konntest du nur, jetzt hat er seine Seele verkauft und so weiter. Wo ich mir dann natürlich dachte, okay, gut, erstens, vielleicht ist es jetzt vielen Leuten nicht klar genug, was so der Unterschied zwischen Journalismus und PR ist und dass es halt wirklich ein journalistischer Auftrag war. Und ich, wenn die CDU bei mir anfragen würde für PR-Fotos, würde ich sie weiterleiten zu, nee, ich würde sagen, nee, fragt wen anders. Kann ich, also ist nicht meine Partei, nicht meine Werte. Ja. Aber journalistisch finde ich völlig in Ordnung. Das war so das eine.
Und ich feiere eure Jokes nicht, würdest du dann sagen. Da kann ich, ja, kann ich nicht hinterstehen.
Und ja, ist eigentlich eine ziemlich gute, ja, wenn die Anfrage mal kommt, dann schreibe ich das. Ja, aber das war so das eine. Und das andere war, von wegen Seele verkauft, dass den Leuten, glaube ich, auch nicht so wirklich bewusst ist, dass in der journalistischen Fotografie wirklich kein Geld ist, einfach. Also da sind so...
Im Journalismus ist auch kein Geld, das ist ganz generell.
Ist bitter.
Die Seite kenne ich ja.
Ja. Ja. Ne, also die Tagessätze sind relativ niedrig.
Ja.
Die Bildredakteurinnen und Bildredakteure, die einen anfragen, ich habe das, also die wissen das auch. Ich habe aber auch immer das Gefühl, wenn die anfragen, so die fragen immer so ganz, oh, hättest du vielleicht Zeit, das wäre ganz großartig und jetzt nicht so, hey, wir bieten dir die Gelegenheit, das und das zu fotografieren. Also ich habe nicht meine Seele verkauft und naja. Und ich habe dann auf sehr viele Kommentare geantwortet.
Ich wollte gerade sagen, du hattest die Geduld, da auf jeden Fall in den Diskurs zu gehen.
Ja, ich hätte vielleicht ein paar weniger antworten sollen, ich weiß nicht so genau.
Ja, aber gut, wenn man nicht damit rechnet und es auch so ein, das erste Mal ist so eine Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist auch einfach der Kontrast, der die Leute dann beschäftigt, wenn man halt immer voll, Comedians und wahrscheinlich sehr viele von der Felix Lobrecht-Follower schafft und dann kommt auf einmal halt Friedrich Merz, einer der polarisierendsten Politiker halt gerade aktuell.
Ja, klar, es macht total Sinn. Also Leute, die mir folgen, die wollen, also die allermeisten Leute wollen Fotos von Felix Lobrecht sehen.
Ja.
Ist tatsächlich so. Also ich habe, man merkt es auch voll, das ist krass bei Instagram, wenn ich habe ungefähr 20.000 Follower und wenn ich ein Bild von Felix oder von Tommy poste, habe ich irgendwie so, weiß nicht, 10.000, 15.000 Likes oder sowas auf so ein Bild. Und wenn ich irgendwas anderes poste, dann sind es so 300, 400.
Boah, okay.
Also so krass ist dieser Unterschied. Ja. Das ist echt heftig. Aber ich will mich nicht beschweren. So. aber trotzdem, die Leute, die mir folgen und vielleicht auch nicht nur Fotos von Felix sehen wollen, die sehen halt, wie ich Porträts und Events und so weiter poste von Leuten, die cool sind, die ich cool finde. Und dann ist da halt auf einmal Friedrich Merz. Ja, ich kann mir schon verstehen, wie man da erst. Mhm. Ich kann mir verstehen, ja. Ich kann mir schon vorstellen, ja, wie man da erstmal drüber stolpert.
Aber wenn man nur Felix-Fotos sehen will, dann kann man ja auch halt auf Felix folgen. Bei dir gibt es dann ja noch ein bisschen mehr einfach.
Ja, aber ich poste auch andere.
Ja, genau. Deswegen meint also.
Folgt mir für andere Fotos von Felix.
Folgt Hallo Marvin. Dann sind wir am Ende fast schon angekommen. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß, manche Fotografen wollen es nicht so gerne verraten, weil es so ein bisschen Berufsgeheimnis ist. Aber wenn hier gerade Nachwuchsfotografen zuhören oder Fotografieinteressierte, kannst du sagen, welches Equipment du aktuell nutzt oder welches du empfehlen kannst?
Ja, klar. Also erstmal empfehlen würde ich, das, was man hat, ist meistens schon mal ziemlich gut und das wirklich ausreizen. Das habe ich auch lange Jahre immer wieder gemacht. Erst eine neue Kamera zu kaufen, wenn ich mit der, die ich habe, oder den Objektiven oder sowas nicht mehr weiterkomme. Ich bin aktuell unterwegs mit Sony Vollformatkameras, mit ein paar sehr lichtstarken Festbrennweiten, so Blende 1.4. Das ist so in dunklen Backstages auf jeden Fall durchaus was wert.
Ich nick einfach mal so, als würde ich das alles kennen.
Genau. Ja, dann kann man mit niedrigeren ISO-Werten fotografieren, dann rauschen die Bilder nicht so sehr, dann hat man so ein bisschen mehr Hintergrundunschärfe und so weiter. Das ist schon, ist ganz sinnvoll. Genau, ich habe inzwischen jetzt so seit einem Jahr oder sowas, habe ich auch eine Leica Q2, das ist so meine kleine immer dabei, oder so klein ist sie gar nicht, aber relativ klein im Vergleich, immer dabei Kamera, die ich für Behind-the-Scenes, Urlaub, manchmal auch für Jobs irgendwie verwende. Ja, das ist so hauptsächlich das Equipment, was ich habe. Aber ich weiß nicht, wenn ihr Fuji geil findet, dann kauft euch Fuji-Kameras. Wenn ihr Canon geil findet, kauft euch Canon-Kameras. Was, glaube ich, ganz sinnvoll ist, was ich auch lange Jahre gemacht habe, lieber eine Kamera aus der letzten oder vorletzten Generation und das gesparte Geld in ein bisschen bessere Linsen investieren.
Okay, das ist auch nochmal ein guter Tipp am Ende für Nachwuchsleute. Hast du es schon mal gemacht oder vielleicht habe ich es verpasst, aber planst du mal ein Fotobuch auch zu veröffentlichen oder ist das irgendwo ein Ziel?
Ja, es ist definitiv ein Ziel. Ich habe schon ein paar gemacht, aber nicht veröffentlicht. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang einfach für mich am Ende des Jahres immer so ein Jahrbuch gemacht. Das habe ich dann in Kleinstauflage einfach irgendwie an Freunde und Familie geschickt und halt für mich im Regal, um das so nachzuvollziehen, was habe ich so gemacht in der Zeit. Ich habe die Tourreportage über das Lumpenpack, habe ich auch in ein Buch gepackt für mein Diplom, auch in Kleinstauflage, habe ich dann auch der Band geschickt. Ein Mammutprojekt, was so am Horizont ist, gibt's auch noch. Und zwar, weil ich einfach wirklich viele tausend Bilder von Felix Lobrecht habe, da irgendwann mal wirklich ein Buchprojekt draus zu machen. Aber es ist halt ein Berg, der immer größer wird. Deswegen, da ist nichts spruchreif. Aber es ist geplant.
Ja, nächstes Jahr wieder auf Tour, dann kommen da nochmal 1000 dazu.
Großer Berg dazu, ja.
Okay, dann folgt im besten Fall Hallo Marvin, dann seht ihr irgendwann, wenn es einen Verkaufslink gibt und es gibt Felix Lobrecht Bilder und ab und zu mal CDU-Politiker oder wen auch immer.
Ja, schauen wir mal.
Genau, du trägst dich dann gleich hier noch ins titelgebende Guestbook ein. Kannst du noch ein paar Worte hinterlassen? Möchtest du hier noch on cam oder on tape ein paar Worte loswerden, irgendwas Abschließendes, irgendeine Message oder was auch immer?
Hat Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.
Ja, wenn ihr irgendwie kreativ unterwegs seid, probiert euch aus, macht ganz viel. Wer fotografiert und besser werden will, soll einfach ganz viel fotografieren und wird dann besser. ja, weiß nicht, bisschen zusammenhanglos jetzt, aber macht, worauf ihr Bock habt.
Ist so ein bisschen das Credo von allen Kreativen, habe ich das Gefühl.
Ja, ne?
Aber
ist halt was dran.
Es ist was dran, ja. Ich kenne sie auch aus einer etwas anderen Welt nochmal.
Ja.
Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke an alle fürs Zuschauen und Zuhören da draußen. Danke wie immer an Dustin hinter den Camps. Und ich würde sagen, wir sind raus.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Tschüss.